Liebe Gemeinde, in den Bekanntmachungen war ja bereits davon die Rede, dass mit dem heutigen Sabbat die Gebetswoche beginnt. Und in der ersten Lesung steht die dreifache Engelsbotschaft im Mittelpunkt. Der Begriff, der ist uns sehr, sehr geläufig, was aber nicht bedeutet, dass wir alle wüssten, was denn damit gemeint ist. Und deshalb habe ich im Gemeinderat den Vorschlag gemacht, mal anstelle einer Predigt eine Bibelarbeit zu machen, und zwar zu dem Textabschnitt aus Offenbarung 14, die Verse 6 bis 13. Die einen wird's freuen, mal eine Bibelarbeit in der Predigt zu haben, die anderen freuen sich, dass das nächste Mal wieder eine richtige Predigt gibt und keine Bibelarbeit. Ja, das wird sich wieder ausgleichen. Und vielleicht ist es auch gut, wenn ihr während der Predigt, obwohl Texte eben auch eingeblendet werden hier hinter mir, wenn ihr eure Bibel aufgeschlagen habt, natürlich Offenbarung 14, die Verse 6 bis 13. Und ich freue mich, dass Jürgen freundlicherweise weiterklickt immer, damit ich mich darum gar nicht kümmern brauche. Der erste Engel, Vers 6 und Vers 7. Und ich sah einen anderen Engel fliegen durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Wie haben das die ersten Adventisten verstanden? Sie waren der Auffassung, die Engel, das sind Menschen mit einem weltweiten Verkündigungsauftrag. Das Gericht, von dem hier die Rede ist, das ist das Untersuchungsgericht, das im Himmel seit 1844 stattfindet. Und bei der Anbetung des Schöpfers geht es um die Heiligung des Sabbats. Lese Vers 8. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Unsere Pioniere der Adventgemeinde haben gesagt, Babylon, das ist der abgefallene Protestantismus. Vor allem die protestantischen Kirchen Nordamerikas, die Botschaft William Millers, dass Jesus am 22. Oktober 1844 wiederkommt, abgelehnt haben. Und dass Babylon gefallen ist, bedeutet, dass Babylon abgefallen ist von Gott, zu einem falschen Glauben. Und der Zorneswein ihrer Hurerei, von dem die Rede war, das sind falsche Lehren. Ich lese die Botschaft des dritten Engels. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und der wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Was haben die Pioniere im 19. Jahrhundert dazu gedacht? Das Tier, das Papsttum. Das Bild des Tieres ist die Verbindung von Kirche und Staat. Das Zeichen des Tieres, das ist der Sonntag, und die Gebote Gottes, die konzentrieren sich, gipfeln im Sabbatgebot. Der Textabschnitt endet dann mit einer Stimme vom Himmel, das ist nicht mehr die Botschaft des dritten Engels, eine Stimme vom Himmel. Ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. unsere adventistischen Pioniere, das ist jetzt vergleichsweise unbekannt, ich werde auch überraschte Gesichter gleich sehen, waren der Auffassung, dieser Vers richtet sich an diejenigen, die bei der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft ums Leben kommen. Und diese Leute werden nämlich in einer besonderen Auferstehung, die vor der allgemeinen Auferstehung der Gerechten stattfindet, von den Toten auferstehen. Das war die Überzeugung der adventistischen Pioniere zu diesem Text. Die Deutung unserer Pioniere ist zeitbedingt. Ich wusste, als ich diese Präsentation erstellt habe, nicht, wie aktuell dieses Beispiel jetzt ist, das ich dafür bringe. Ihr seht es dort schon. Aus dem Standardwerk von Uriah Smith, der die adventistische Auslegung, die traditionelle adventistische Auslegung begründet hat, zur dreifachen Engelsbotschaft oder zur Daniel-Offenbarung insgesamt. Er spricht dort über das Tier aus der Erde in Offenbarung 13, 11 folgende. Und ich mache es mal einfach mal kürzer. Ihr könnt ja währenddessen hier schon lesen. Das Entscheidende ist unterstrichen. Der Mohammedanismus ist ein erloschenes System, welches aufgehört hat, ein maßgebender Faktor in der Entwicklung der Weltgeschichte zu sein. Ja, das ist uns schon seit Längerem bekannt, dass das so nicht stimmt. Das war damals, Mitte des 19. Jahrhunderts, eine realistische Annahme. Aber es kommt manchmal anders, und erstens anders und zweitens, als man denkt. Ja? Die Deutung der Pioniere ist zeitbedingt. Das ist jetzt einfach ein Beispiel. Und die nächste Folie zeigt, was dahinter steht. Die Pioniere hatten eine unmittelbare Naherwartung. 5 Jahre, 10 Jahre, eine sehr konkrete, lebendige, unmittelbare Naherwartung. Und deshalb war ihnen wichtig, dass sich alle Prophezeiungen entweder bereits erfüllt haben oder sich augenblicklich vor ihren Augen erfüllen. Und so haben sie mit diesem Blick die Offenbarung des Johannes und Daniel gelesen. Was hat sich schon erfüllt und was erfüllt sich gerade? Und die Idee dahinter ist, Jesus kommt bald. Zukünftig, da kann gar nichts mehr kommen. Ja, Jesus kommt bald. Und das bedeutete eben konkret für die dreifache Engelsbotschaft, und da ist auch noch vor Uriah Smith Kapitän Joseph Bates wichtig geworden. Er hat 1847 geschrieben, ja, dass die dreifache Engelsbotschaft die Geschichte der letzten 7 Jahre ist, von 1840 bis 1847. Das ist die dreifache Engelsbotschaft. Sie hat sich dort erfüllt, nämlich der erste Engel, das ist die Botschaft William Millers. Der zweite Engel, der bezieht sich auf die Ablehnung der Botschaft William Millers durch die Kirchen Nordamerikas. Und der dritte Engel, das war nicht er, obwohl er da maßgeblich dazu beigetragen hat, das ist der Konflikt Sabbat-Sonntag. Also Joseph Bates hat maßgeblich dafür gesorgt, dass Adventisten den Sabbat erkannt haben. Das war ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag von ihm. Und er sagte, das ist jetzt dran. Deshalb, die dreifache Engelsbotschaft ist die Geschichte der letzten 7 Jahre. Wie gesagt, ein Zitat aus dem Jahre 1847. Die Botschaft der drei Engel im Jahre 2015. Die Frage drängt sich automatisch auf. Ich denke, es ist wichtig, die adventistische Auslegungsgeschichte zur Offenbarung des Johannes zu kennen. Es ist außerdem wichtig, sehr sorgfältig auf den Bibeltext zu achten. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, die Botschaft der Offenbarung des Johannes und insbesondere der dreifachen Engelsbotschaft auf unsere Zeit zu beziehen. Und das bedeutet entdecken, wo es Parallelen zu unserer Zeit gibt. Erstmal gucken, was der Bibeltext sagt und wo finden wir Ähnliches in unserer Zeit. Das nur sehr allgemein gesagt. Und jetzt also noch einmal von vorne durch die Botschaft der drei Engel. Der erste Engel. Ich lese nochmal die Verse 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel fliegen durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Wer ist hier der Verkündiger der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft? Ein anderer Engel ist das. Was ist ein anderer Engel? Es gibt da eine Reihe von Belegstellen, wo der gleiche Begriff in der Offenbarung des Johannes auch vorkommt. Ich habe sie hier notiert. Ich schlage vor, dass wir jetzt nicht alle Bibeltexte aufschlagen. Das bringt mich aber zu der Nebenbemerkung. Diese Präsentation kann jeder von euch digital oder auch in Ausdruck bekommen, um das also auch nachzulesen, kritisch auch nachzuprüfen. Ja. Und das Ergebnis nehme ich aber vorweg, wenn wir alle Texte gelesen hätten. An keiner Stelle gibt es Anzeichen dafür, dass mit diesen Engeln Menschen gemeinsam sein könnten, denen eine bestimmte Botschaft anvertraut wird. Deshalb komme ich zu der Schlussfolgerung, die lapidar klingt: Engel sind Engel. An wen richtet sich die Botschaft? Die Botschaft des ersten Engels richtet sich an alle, die auf Erden wohnen. Wörtlich, die auf Erden sitzen, im Griechischen übersetzt. Nun ist in der Offenbarung des Johannes an verschiedenen Stellen von denen die Rede, die auf Erden wohnen. Auch hier wieder die Belegtexte. Dieser Begriff meint jeweils die Ungläubigen. Deshalb ist hier zu vermuten, dass hier, trotz der leicht veränderten Wortwahl, ebenfalls die Ungläubigen gemeint sind. Der Nachtrag allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern unterstreicht die globale Bedeutung der Botschaft. Was heißt das? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Als gute Bibelkenner wisst ihr, der Aufruf zur Gottesfurcht, der findet sich an vielen Stellen des Alten und Neuen Testaments. Einige habe ich hier erwähnt. Es geht um die Anbetung Gottes, die im Gegensatz zur Anbetung von falschen Göttern und gottfeindlicher Mächte steht, gerade im Zusammenhang mit der Offenbarung des Johannes. Es ist ein Konflikt um die Anbetung. Wem gebührt die Anbetung? Gott oder gottfeindlichen Mächten? Was heißt, die Stunde seines Gerichts ist gekommen? Die Stunde ist die für etwas bestimmte Zeit. Wir kennen das aus der Textlesung im Abendmahl. Wenn wir zur Fußwaschung einladen, dann hören wir jedes Mal, einmal im Vierteljahr, vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war. Nun, das hat sich ja sogar in unseren Sprachgebrauch im Deutschen eingebürgert. Wenn jemand die Stunde hat geschlagen oder was weiß ich, irgendwelche Redewendungen, wir kennen das. Also eine bestimmte Zeit. Dass die Stunde gekommen ist, bedeutet, dass sie da ist. Ja? Das mit dem ingressiven Aorist, das ist jetzt was für Spezialisten, hätte ich auch löschen können. Aber das ist natürlich so, wie es da steht. Der Engel weist also darauf hin, die Zeit, für die das Gericht bestimmt ist, die ist jetzt da. Jetzt beginnt das Gericht. Und in der Regel wird diese Aussage auf das göttliche Endgericht bezogen. Von dem ist ja auch anschließend direkt die Rede in Offenbarung 14, Vers 14 folgende. Ist vom Endgericht die Rede. Was heißt das? Und betet an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Ja, das ist natürlich ein weiterer Aufruf, der sich an den Aufruf, Gott zu fürchten und ihm die Ehre zu geben, anschließt. Und der weist grundsätzlich in die gleiche Richtung. Gott zu fürchten, ihm die Ehre zu geben und ihn anzubeten, das ist kein großer Unterschied. Neu ist hier der Hinweis auf den Schöpfergott. Und dass Gott der Schöpfer ist, das hat ihn schon immer von falschen Göttern unterschieden. Das wird bei Jesaja zum Beispiel deutlich. Der polemisiert über die falschen Götter und weist darauf hin, dass Gott der Schöpfer Himmels und der Erden ist. Und zur Zeit, in der Johannes lebte, haben sich natürlich die römischen Kaiser als Gott verehren lassen. Sogar mit Begriffen, die in der Offenbarung des Johannes aufgegriffen werden. Ja, das waren fast Zitate für den Kaiserkult, wo die römischen Kaiser sich als Gott verehren ließen. Nur eins haben sie niemals ernsthaft behauptet, weil das hätte ihnen keiner abgenommen, dass sie, die Kaiser, die Erde erschaffen hätten. Und deshalb ist das genau der Punkt, auf den hier hingewiesen wird. Betet den Gott an, der der Schöpfer ist, im Vergleich zu denjenigen, die in Rom sitzen, sich Gott nennen lassen, aber keinesfalls in der Lage sind, diese Erde zu erschaffen. Was ist also die Botschaft des ersten Engels? Kurze Formel, also ich versuche natürlich das jetzt zu komprimieren. Weil das Gericht beginnt, ist Gottes Größe anzuerkennen durch Anbetung. Versuch einer Kurzformel, was die Botschaft des ersten Engels ist. Zum zweiten Engel. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Spannende Frage. Wer oder was ist Babylon? Babylon wird die Große genannt. Ich habe jetzt hier im Text gelesen, die große Stadt. Das steht im Griechischen gar nicht da. Stadt ist ergänzt worden. Richtigerweise ergänzt worden. Im Griechischen steht nur Babylon die Große. Ja, ihr müsst jetzt nicht anfangen, eure Bibeln in Frage zu stellen. Es ist natürlich um der Verständlichkeit willen eingefügt worden. Ist ja auch richtig, sachlich. Übersetzung muss auch immer solche Hilfsmittel benutzen. Ja, diejenigen, die das Griechische dann zur Hand nehmen können, die entdecken dann sowas. Aber sinngemäß ist, wie an den vielen anderen Stellen, die ich hier aufgeführt habe, der Begriff Stadt zu ergänzen. Und das haben auch die Bibelübersetzer gemacht. Nach Offenbarung 17, Vers 9 sitzt die Hure Babylon auf 7 Bergen oder Hügeln, womit selbstverständlich Rom gemeint ist. Das ist zweifelsfrei richtig. Und in Offenbarung Kapitel 18 ist vom außergewöhnlichen Reichtum Roms die Rede. Und das weist natürlich auch auf das wirtschaftliche und politische Zentrum der damaligen Welt, Rom. Und schließlich, das ist natürlich nicht mehr in der Offenbarung des Johannes, sondern im ersten Petrusbrief, gibt es also einen Gruß, wo Petrus sagt: Ich grüße euch aus Babylon. Das war natürlich nicht dieser zusammengefallene Steinhaufen irgendwo im Iran, Irak. Es war ein Deckname für Rom. Was bedeutet nun, dass Babylon gefallen ist? Gemeint ist, dass die Stadt zerstört und vernichtet ist. Das ist die Bedeutung von gefallen. Das legt auch die alttestamentliche Parallele aus Jesaja 21, Vers 9 nahe, wo es heißt: Und siehe, da kommen Männer, ein Zug von Wagen mit Rossen, die heben an und sprechen: Gefallen ist Babylon, es ist gefallen und alle Bilder seiner Götter sind zu Boden geschlagen. Babylon ist ein Trümmerhaufen. Das ist gemeint, wenn es heißt, Babylon ist gefallen. Und dementsprechend ist dann später auch davon die Rede, dass die große Stadt in 3 Teile zerbricht. Was ist mit Hurerei gemeint? Das ist wahrscheinlich nicht ganz unbekannt. Wenn wir zum Beispiel den Propheten Hosea studiert haben in der Sabbatschule, dann ist klar, Hurerei ist schon in alttestamentlicher Zeit ein Terminus technicus, ein Fachbegriff in Anführungsstrichen für Götzendienst. Ja, und er wird auch mit den Begriffen Greuel und Unreinheit konkretisiert an anderer Stelle. Das ist Hurerei. Was ist der Zorneswein ihrer Hurerei? Das Motiv vom Wein des Zorns wurzelt ebenfalls im Alten Testament. Es greift Formulierung aus dem Buch Jeremia auf, das wir ja zurzeit gerade studieren. Denn so sprach zu mir der Herr, der Gott Israels, nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zorns aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker. Ihr merkt, das ist ein Anklang an den Jeremia-Text, zu denen ich dich sende, dass sie trinken, taumeln und toll werden vor dem Schwert, das ich unter sie schicken werde. Und ich nahm den Becher aus der Hand des Herrn und ließ daraus trinken alle Völker, zu denen mich der Herr sandte. Also bei Jeremia, nächste Folie, geht es um einen Strafakt. Das habt ihr sofort gemerkt. Alle Völker sollen den Wein des Zorns trinken, damit sie ins Taumeln geraten, betrunken werden und leichter ausgeschaltet werden können. Und das entspricht den Aussagen in Offenbarung 14, Vers 8. Es gibt allerdings einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Jeremia-Text und dem Text in der Offenbarung. In Jeremia 25 ist es so, Gott selbst steht dahinter, dass er den Zorneswein verabreicht den Völkern. Ja, und er beauftragt den Propheten mit der Umsetzung. Im Unterschied dazu handelt es sich bei der Botschaft des zweiten Engels um eine Aktivität Babylons. Einige Ausleger sagen dann, ja, es ist trotzdem genau das Gleiche wie in Jeremia, weil Babylon hier gedacht ist als ein Werkzeug Gottes. Aber der Text sagt zunächst mal, Babylon tränkt die anderen Völker mit dem Zorneswein. Was ist die Botschaft des zweiten Engels? Babylon fördert die Hurerei, das heißt den Götzendienst, und hat dadurch alle Völker betrunken gemacht. Wehrlos. Also ich habe jetzt das Bild aufgegriffen. Wehrlos wäre sozusagen die Übersetzung des Bildes in die normale Sprache. Das ist das, was Babylon gemacht hat. Und die wichtigere Aussage besteht darin, aber Babylon ist, könnte einfügen, in bestimmter Weise, in einem bestimmten Sinne, obwohl es noch real existiert, bereits zerstört. In Wirklichkeit ist Babylon schon zusammengefallen. Ja, steht zwar noch äußerlich da, aber die Engel verkündet, es ist schon so in Wirklichkeit. Und ich habe ja am Anfang nicht weiter ausgelegt, dass bei dem ersten Engel schon davon die Rede ist, dass er ein ewiges Evangelium verkündigt. Das ist Evangelium, dass Babylon bereits zerstört ist. Ja, das macht Schwierigkeiten. Christen müssen darunter leiden. Aber eigentlich ist die Macht Babylons gebrochen. In Wirklichkeit ist es schon ein Trümmerhaufen. Prophetisch sehe ich Babylon als Trümmerlandschaft, wenn mir diese Botschaft verkündet wird. So, der dritte Engel, da gebe ich jetzt zu, ist die größte Herausforderung von der Anzahl der Texte. Ja, ich sehe es noch keiner geflohen. Das ermutigt mich auch, durch diesen Text mit euch durchzugehen. Ich lese ihn zunächst auch noch einmal. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild annimmt und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken. Jetzt kommt der Wein woanders hier. Ne? Der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die da halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. So, da haben wir einiges vor uns, ihr ahnt es schon. Erstens, was ist das Tier? Oder wer ist das Tier? Es ist das Tier, von dem es in Kapitel 13 heißt, dass es eine Wunde vom Schwert hat. Und diesem wird ein Bild gemacht. Ja, von dem Bild ist hier auch die Rede. Es geht also bei dem Tier, von dem hier die Rede ist, um das sogenannte Tier aus dem Meer, das erste der beiden Tiere aus Offenbarung Kapitel 13. Und dieses Tier aus dem Meer ist eine königliche Macht, die als Agent des Drachen, Satans, gegen Gott kämpft und gegen alle, die zu ihm gehören. Das ist jetzt eine allgemeine Beschreibung aufgrund der Aussagen in Offenbarung 13. Wer ist das Tier? Welche Aussagen gibt es dazu in Offenbarung 13? Müssen wir jetzt in dieses Kapitel einsteigen, sonst können wir das nicht verstehen. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Unten drunter seht ihr nochmal die Reihenfolge aus diesen Texten. Eine tödliche Wunde, die Wunde wird heil, die Erde wundert sich über das Tier und betet den Drachen und das Tier an, und dem Tier werden 42 Monate Macht gegeben. Offenbarung 17 hilft uns auch weiter. Ja, es wiederholt dort Aussagen, die in Kapitel 13 stehen. Dort heißt es in Offenbarung 17, Vers 8. Und das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens vom Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, das gewesen ist, jetzt nicht ist und wieder sein wird. Wer ist das Tier, von dem in Offenbarung 17 die Rede ist, dass er das gleiche Tier ist, von dem Offenbarung 13 die Rede ist und Offenbarung 14 auch? Da gibt es noch ein paar zusätzliche Informationen. Vers 13. Diese, gemeint sind 10 Hörner und Könige, sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Die werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden. Gemeint ist also, das Tier und verbündete königreiche Mächte kämpfen gegen Christus. Christus ist das Lamm. Und Vers 16, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, werden die Hure Babylon hassen und werden sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Das heißt, das Tier und die verbündeten Mächte kämpfen gegen Babylon. So, jetzt zu der spannenden Frage, wer ist das Tier? Ich möchte einfach mal erwähnen, wie üblicherweise bei den meisten Bibelauslegern diese Aussagen gedeutet werden. Die meisten Bibelausleger beziehen diese Aussagen auf die Zeit des Johannes, beziehungsweise auf die damals weit verbreitete Erwartung, dass der tödlich verwundete Nero wiederkommen wird, dass er sich mit den gefürchteten Heeren der Parther verbünden wird, die Könige, und an ihrer Spitze gen Westen ziehen wird, um Rom zu vernichten. Das ist die allgemein vorherrschende Deutung. Was ist das Bild des Tieres? Welche Aussagen gibt es da in Offenbarung 13? Vers 14 bis 15. Und es, das Tier aus der Erde, verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist, und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet würden. Und ihr seht darunter, was die allgemein übliche Auslegung dazu ist. Die meisten Bibelausleger deuten das Bild des Tieres als Kaiserstatue. Eine Kaiserstatue, die angebetet werden muss. Und wir wissen aus der Zeit des Johannes, dass Christenverfolgungen oft so stattfanden, dass die Bewohner eines Dorfes, wo man Christen vermutete, eingeladen wurden mit etwas Nachdruck, sich auf dem Marktplatz zu versammeln. Dort war eine Kaiserstatue aufgestellt und jetzt sollen alle mal nett beten. Und wer da nicht betet, der ist natürlich höchst verdächtig zu dieser Gruppe der Christen zu gehören. Und aus den Städten Kleinasiens, an denen ja die Sendschreiben an die sieben Gemeinden beschrieben ist, da sind einige Hochburgen des Kaiserkultes ausdrücklich erwähnt. Zeichen an Stirn und Hand. Auch dazu gibt es Aussagen aus Offenbarung 13. Und es, das Tier aus der Erde, macht, dass sie allesamt, die Kleinen und die Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Ja? Also es bezieht sich hier aus der dreifachen Engelsbotschaft auf die Aussage, dass, ich zitiere, wenn jemand das Tier anbetet, das ist ein Bild, und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand. Da sind wir angelangt. Was ist das Zeichen an Stirn und Hand? Ihr habt den Vergleichstext aus Offenbarung 13 gelesen. Das Zeichen, was ist das Zeichen? Es ist der Name des Tieres und die Zahl seines Namens. Und dieses Zeichen ist ganz offenbar ein Zeichen der Loyalität zum Tier. Quasi als ein Gegenprogramm zu 5. Mose 6, Vers 8. Was steht in 5. Mose 6, Vers 8? Das ist das, was sozusagen als Erinnerung an die Gesetze des Mose, da hat man nicht nur die Gebetsriemen, sondern auch an die Stirn das Gesetz geschrieben und damit zum Ausdruck gebracht, wem man loyal gegenüber ist. Und das könnte sozusagen, dass es eine Stirn ist, ja, das ist sozusagen, und an der Hand, genau die beiden Zeichen, wo eben auch gläubige Juden sozusagen ihren Glauben drin bekennen, in den Gebetsriemen und hier an der Stirn, genau das Gegenprogramm dazu wird hier verlangt. Was geschieht mit denen, die das Tier und sein Bild anbeten und das Zeichen annehmen? Sie werden vom Wein des Zornes Gottes trinken. Der Text ist uns ja schon bekannt, aus dem Zusammenhang mit der zweiten Engelsbotschaft aus Jeremia 25, Vers 15. Es geht um Gottes Strafgericht. Und das Strafgericht Gottes ist ganz offenbar kompromisslos. Es geht um den Zorn Gottes und der ist unvermischt eingeschenkt in den Kelch seines Zornes. Der Zorneswein Gottes, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes. Also das Unvermischt ist einfach kompromisslos. Ja, das ist, denke ich, so das Bild, was dahinter steht. Ja, als zweites, was geschieht mit denen, die das Bild und das Tier und sein Bild annehmen, das Zeichen annehmen? Sie werden gequält mit Feuer und Schwefel vor den Engeln und vor Christus. Feuer und Schwefel, ja, das ist natürlich also auch, dann ist volkstümlich hier übergegangen, ist ganz typisch, auch schon im biblischen Sprachgebrauch für Gottes Gerichtshandeln. Der Text, der da steht, das ist die Geschichte mit Sodom und Gomorra. Da geht das schon damit los. Und Engel sind immer auch beim Gericht mit beteiligt. Dann ein drittes. Der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, das ist zunächst mal in der Logik des Bildes. Wo Feuer und Schwefel ist, steigt Rauch auf. Ja, das ist, denke ich, ganz klar. Schwierig ist dieser Begriff von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da gibt es natürlich auch Parallelen in der Offenbarung des Johannes, Offenbarung 4, Vers 9. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sind die gleichen Formulierungen. Ja, das ist, denke ich, also genauso gemeint. Auf der einen Seite die Gestalten, die von Ewigkeit zu Ewigkeit beten, oder die 24 Ältesten, die das tun. Und genauso ist es mit dem Rauch der Qual, der von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigt. Und das entspricht auch dem, womit das Buch Jesaja endet. Jesaja 66, Vers 24. Und sie werden hinausgehen und schauen die Leichname derer, die von mir abtrünnig waren, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen und sie werden allem Fleisch ein Greuel sein. Kleine Anekdote am Rande, das ist ja der letzte Vers des Buches Jesaja. Und jetzt muss ich doch nochmal meine Bibel zur Hand nehmen. Wenn in der Synagoge das Buch Jesaja gelesen wird, dann müsste ja die Lesung des Buches Jesaja zweifelsohne mit diesem Vers enden. Das ist nun aber ein Vers, der nicht so sehr erbaulich und nett klingt. Deshalb hat man in der Lesung in der Synagoge beschlossen, nach Vers 24, dem letzten Vers des Buches Jesaja, den Vers 23 nochmal zu wiederholen als Vers 25, der natürlich nicht im Original steht. Deshalb lese ich den, damit ihr jetzt wisst, was da steht, lese ich den Vers 23 auch. Deshalb habe ich meine Bibel eben geholt. Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Ein sehr viel schönerer Schluss des Buches Jesaja. Das nur als Anekdote so am Rande. Ja, nochmal ein Zitat eines Neutestamentlers aus Bochum. Der hat dazu gesagt, diese Aussage, der Rauch ihrer Wahl steigt auch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vielleicht fällt der Zugang zu einer solchen Aussage etwas leichter, wenn man sie als Gegenbildung zum Anspruch auf ewige Dauer des Imperium Romanum versteht. Die ewige Stadt Rom, deren Herrschaft unendlich ist. Also noch mehr als das tausendjährige Reich, das Adolf Hitler aufrichten wollte. Ja? Es handelt sich dann wiederum nicht um eine Aussage fürs dogmatische Lehrbuch, gemacht in der ruhigen und abgehobenen Atmosphäre der Studierstube, sondern um eine Kampfansage mitten in einer erbitterten Auseinandersetzung. Was er damit meint, nochmal in meinen eigenen Worten, wenn es heißt, der Rauch ihrer Qual steigt auch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diejenigen, die meinen, dass ihre Herrschaft ewig dauert und kein Ende hat, die werden ewig und ohne Ende gequält werden. Ja, das ist sozusagen hier die Idee und das ist keine Aussage, finde ich richtig, fürs dogmatische Lehrbuch und erst recht nicht eine Aussage, die in der Atmosphäre der Studierstube und in der Universitätsbibliothek entsteht, sondern mitten im Kampf. Und die Offenbarung ist geschrieben auch und offenbart worden mitten im Kampf. Was geschieht mit denen, die das Tier und sein Bild anbeten und das Zeichen annehmen? Noch eine vierte Aussage taucht dort auf. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Das entspricht natürlich irgendwie der Aussage von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, taucht genauso auf bei der Thronsaalszene in Offenbarung 4 mit den Gestalten und den Ältesten, wo es dann auch heißt, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Also auch hier wieder der Gedanke, so wie die vier Gestalten ununterbrochen Gott loben, genauso ununterbrochen werden die Gottlosen gequält werden. Ja, und am Ende, das ist dann schon die Stimme, die vom Himmel kommt, aber da komme ich gleich nochmal zu, am Ende sollen sie ruhen von ihrer Mühsal. Das kann sicherlich auch eine Umkehrung der Verhältnisse sein, dass diejenigen, die jetzt unterdrückt werden, verfolgt werden um des Glaubens willen, dass sie dann endlich Ruhe haben, während die anderen, die Gottlosen, die haben dann keine Ruhe. Worauf kommt es für die Gläubigen an? Dort heißt es, das ist dann Vers 12, hier ist, das ist auch ein Schreibfehler, hier ist Geduld der Heiligen, so heißt es wörtlich. Das ist, habe ich hier vergessen, also hier ist die Geduld der Heiligen, gemeint ist nötig. Ja, hier wird nicht gesagt, hier ist sie vorhanden, hier ist sie nötig, die Geduld der Heiligen. Sie sollen Geduld bewahren, den Glauben durchhalten. Und die Heiligen sind eben diejenigen, die Gottes Gebote und den Glauben an Jesus bewahren. Das sollen sie geduldig und ausdauernd tun. Das ist ja die Aussage, hier sind die da halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Hier ist die Geduld der Heiligen nötig, hier sind die da halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Was also ist die Botschaft des dritten Engels? Die Botschaft ist aus meiner Sicht eindeutig. Wer sich auf die gottfeindlichen Mächte einlässt, wird gerichtet. Das wird hier eindeutig gesagt. Und für die Gläubigen kommt es darauf an, durchzuhalten, das heißt zu den Geboten Gottes zu stehen und zum Glauben an Jesus. Abschließend die Stimme vom Himmel. Wir biegen langsam auf die Zielgerade ein. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Eine Seligpreisung vom Himmel. Für wen? Für alle Christen, die sterben? Oder für Christen, die um des Glaubens willen sterben? Aus meiner Sicht spricht der Zusammenhang dafür, dass es um diejenigen geht, die um des Glaubens willen sterben. Selbstverständlich habe ich auch schon eine Beerdigungsansprache gehalten, wo ich diesen Vers, Offenbarung 14, Vers 13, auch für den Verstorbenen angewandt habe. Das denke ich auch, denke ich, durchaus legitim. Aber im engeren Sinne geht es meiner Ansicht nach eher darum, dass es hier Christen angesprochen werden, die in Schwierigkeiten sind. Die sollen ausruhen von, wenn sie dann verstorben sind, zu Märtyrern geworden sind, sollen sie dann von ihrer Mühsal ruhen und in ihre Werke, dass sie ihren Glauben bewahrt haben in schwierigen Zeiten, das folgt ihnen nach. Ab wann? Ja, ab sofort angesichts der Verfolgung gilt das. Selig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Also ab sofort. Wie Günter Schabowski auf dieser legendären Pressekonferenz gefragt wurde, ab wann gilt denn das mit der neuen Regelung? Ab sofort, unverzüglich. So ist das auch hier gemeint, sterben von nun an, angesichts der Verfolgung. Inhalt ist Ruhe von der Mühsal, von den Verfolgungen. Begründung, Gott wird nicht vergessen, was sie getan haben. Ihre Werke folgen ihnen nach. Ihr Durchhalten ist bei Gott nicht vergessen. Sie sind vielleicht Opfer der Weltgeschichte erstmal, fallen den Weltmächten zum Opfer, können sich dagegen nicht wehren. Aber Gott, der regiert und der hält sie in seiner Hand und es wird nicht vergessen werden, was sie getan haben. Was haben sie getan? Sie haben durchgehalten, haben den Glauben an Jesus bewahrt. Die Botschaft der drei Engel, noch einmal zusammengefasst, weil das Gericht beginnt, rufen drei Engel zur Anerkennung der Größe Gottes auf, geben den Untergang Babylons bekannt und kündigen denen, die sich auf die gottfeindlichen Mächte eingelassen haben, ihre Bestrafung an. Angesichts ihrer Verfolgung werden die Christen zum Durchhalten aufgerufen, das heißt dazu, zu Gottes Geboten zu stehen und an Jesus zu glauben. Eine Stimme vom Himmel verkündigt eine Seligpreisung all derer, die dabei ihr Leben lassen. Die letzte Folie könnte natürlich der Start zu vielen weiteren Überlegungen sein. Ich kann mich aber heute nur auf eine einzige Folie zu diesem Thema beschränken. Die Botschaft der drei Engel heute im Jahre 2015. Wir müssen, denke ich, feststellen, im Jahr 2015 leben wir in einer ziemlich unübersichtlichen Welt, in der nicht immer klar ist, wo wir uns zwischen Gott und den gottfeindlichen Mächten entscheiden müssen. Das war damals zur Zeit von Johannes anders. Da war die Entscheidung gefordert. Es gab auch bei uns in der Geschichte Situationen, wo es in vielen Bereichen nur schwarz oder weiß gab. Also weise nur, weil das so schön klar und deutlich ist, auf die Zeit zwischen 1933 und 1945 hin. Da war auch eher die Entscheidung ja, nein gefragt. Vielleicht schon bei der Begrüßung im Hausflur. Sagt man Heil Hitler oder Guten Morgen? Das konnte schon ein Bekenntnis sein bei solch einfachen Dingen. Wir leben heutzutage nicht in einer Situation, wo schon beim Gruß im Treppenhaus ein Glaubensbekenntnis gefordert sein kann. In Bayern wäre es vielleicht noch spannender, wenn auf Heil Hitler Grüß Gott gesagt wird. Ja, das lächeln wir vielleicht ein bisschen und sagen, es ist nicht so günstig, Gott ständig auf der Zunge zu tragen. Ja, das ist vielleicht ein Missbrauch des Namens als Guten Morgen Gruß sozusagen. Dann lieber das norddeutsche Moin. Ja, aber im Prinzip ist es, da geht es um eine Situation, in der Johannes ist, wo sich alles zuspitzt. Das ist heute sehr viel unübersichtlicher. Das kann erleichternd sein, dass wir in einer anderen Gesellschaft sind, aber es kann auch unklarer sein. Was ist denn jetzt hier richtig und falsch? Es gibt so viele Angebote und Möglichkeiten. Da den Durchblick zu bekommen, das ist gar nicht so einfach. Ich denke, die Botschaft der drei Engel will uns nicht zu Schwarz-Weiß-Denken verführen, dass wir jetzt von vornherein sagen, jetzt müssen wir nur gucken, wo ist jetzt heute? Was ist jetzt heute der Punkt? Ja, und wir gehen mit Schwarz-Weiß-Denken durch die Landschaft. Es geht vielmehr darum, dass wir dadurch dazu ermutigt werden, uns dann klar für Gott zu entscheiden, wenn Entscheidungen gefordert sind. Ja, man kann sich auch in unserer unübersichtlichen Welt vielleicht an falschen Punkten führen. Da kann man der Auffassung sein, man muss sich jetzt für irgendwas entscheiden. Aber es gibt bestimmt auch heute Punkte, wo ein Bekenntnis klar gefordert ist. Und dann kommt es darauf an, erstens zu erkennen, wann ist es soweit, wo müssen wir uns klar entscheiden. Und dann geht es auch darum, dass wir ermutigt werden, dann auch klar Flagge zu zeigen, wenn es nötig ist. Ist nicht alles mit Ja oder Nein Gott und gottfeindliche Mächte zu erklären in unserer heutigen Gesellschaft. Aber es gibt Punkte, wo das auch der Fall ist und dann müssen wir da auch klar uns positionieren. Und ganz wichtig ist mir auch, dass die Botschaft der drei Engel Evangelium ist. Der Begriff Evangelium, der ist uns zuvertraut, um die ursprüngliche Bedeutung zu erkennen. Ich sage es mal noch ganz kurz. Ein Evangelist ist der Verkündiger einer Siegesbotschaft. Und ein Evangelist, das wissen die wenigsten, die diesen Sport betreiben, war der erste Marathonläufer. Der ist nämlich von Marathon nach Athen gelaufen, um die Siegesbotschaft zu verkündigen, dass die Athener, die Griechen, gegen die Perser gewonnen haben. Er hat 42 Kilometer gelaufen, auf dem Marktplatz von Athen tot zusammengebrochen. Wie manche andere auch, der es mit den 42 Kilometern beim Marathonlauf übertreibt. Ja, aber dieser Marathonläufer war eigentlich ein Evangelist im weltlichen Verständnis des Wortes. Nicht alle Worte, die so fromm sind, waren ursprünglich von Anfang an fromme Worte. Die wurden erst dazu. Genauso wie Kirche war eigentlich nur eine Volksversammlung, Ekklesia. Ja, und entscheidend ist, er hat eine Siegesbotschaft verkündigt. Ich hoffe, dass diejenigen, die die Botschaft vom Sieg Jesu Christi verkündigen, nicht tot zusammenbrechen, weil sie sich überanstrengt haben. Obwohl auch Einsatz natürlich gefordert ist. Es kann auch schon bis ans Maximum gehen. Wichtig ist aber, die Botschaft der drei Engel ist, dass der Sieg Gottes verkündigt wird. Darum geht es. Und insofern ist das Ganze eine gute Nachricht. Amen. Wir wollen gemeinsam beten. Herr, unser Gott, dein Reich kommt. Du hast es verheißen. Die Saat ist gesät. Lass uns daraus Mut schöpfen und neue Energie gewinnen. Du sprichst zu uns. Wir wollen dir antworten mit Herzen, Mund und Händen. Lass dein liebesvolles und klares Wort wirken in dem, was wir fühlen, sagen und tun.
Wir bitten dich um Geduld und Gelassenheit, dass wir entdecken, wo du am Werk bist und dass unsere Getreu verrichten, dass wir den Mut nicht verlieren, wenn der Same der Liebe noch nicht aufgegangen ist.
Wir bitten dich, dass in den Medien die Würde des Menschen geachtet und der Wahrheit gedient wird, dass die jungen Leute erleben und lernen, was ihnen Hoffnung und sinnvolle Ziele gibt, dass wir das Teilen lernen, das Teilen des Reichtums und der Arbeit und der Zeit, dass wir Wege des gerechten Ausgleichs finden zwischen Ost und West, Nord und Süd.
Wir bitten dich für deine Gemeinde in aller Welt, dass dein Wort aus ihrem Zeugnis und Dienst zu vielen Menschen spricht und dass es einmütige, deutliche und verlässliche Worte sind.
Wir bitten dich, dass Menschen mit Verantwortung sich bewusst werden, welche Saat sie aussehen. Wir bitten dich für alle, um deren Not wir wissen, die krank sind, die im Sterben liegen, die einsam sind oder unglücklich, die unter Krieg, Gewalt und Hunger leiden.
Lass das Wort deiner Liebe und das Licht deines Lebens hell leuchten über deiner ganzen Schöpfung, bis sie vollendet wird in deinem Reich. Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.